Der Koran bestätigt unmissverständlich seine Verbindung zur Tora und zum Evangelium. Alle Offenbarungsschriften gelten den Muslimen in ihrer Urschrift als Abbilder eines präexistenten Urbuches, Mutter des Buches, al-Kitab. Inhaltlich beschäftigt sich der Koran nur in geringem Maße mit Lebensvorschriften. Etwa 6% der gesamten Verse sind Anweisungen, die in ihrem Ursprung den Charakter der Bergpredigt besitzen. Nicht Gesetze also, vielmehr Anleitungen. Der Koran beschäftigt sich sonst mit der gesamten Schöpfung. Welt, Himmel, Erde, sämtliche Naturerscheinungen, vergangene Völker und ihre Geschichte, mit einer besonderen Betonung auf ethischen Werten und moralischen Verhaltensnormen. In der mekkanischen Zeit überwiegt der mahnende Charakter des Korans in Verbindung mit früheren Schriften als Vorbild. In der medinensischen Zeit, das heißt in einer veränderten Situation, beschäftigt sich der Koran am meisten mit der Umma, der islamischen Gemeinde. Charakteristisch in diesem Zusammenhang ist daher, dass die Anweisungen, die das gemeinschaftliche Leben regeln, zu 80% in den letzten 3 Jahren der Offenbarungszeit in Medina verkündet wurden. Der Glaube an die Unübertrefflichkeit des Korans und die Tatsache, dass er aus diesem Grunde als das einzige Wunder Muhammads gilt, verleihen dem Koran eine herausragende Stellung. Die Koranexemplare werden von den Muslimen dementsprechend behandelt. Sie dürfen nicht einfach herumliegen und nicht ohne Ehrfurcht behandelt werden. In jedem Haushalt hat er seinen besonderen, geehrten Platz. Genau genommen ist der Koran für die Muslime nicht übersetzbar. Die Übersetzungen stellen höchstens eine hilfreiche Brücke zum Verständnis dar. Wie wichtig der Koran für die Muslime ist, sieht man daran, dass sie von Kindesalter an mit dem Koran vertraut gemacht werden und ihn so weit wie möglich auswendig lernen. Es gibt 13-Jährige, 11-Jährige, 9-Jährige und sogar 7-Jährige Kinder, die den ganzen Koran auswendig können. Es ist selbstverständlich, dass sie den Inhalt des Korans nicht begreifen, aber die Wirkung der Rezitation ist unabhängig vom Verständnis der Texte, so heißt es. Obwohl viele Muslime, vor allen Dingen die Nicht-Araber, den Wortlaut des Korans nicht wiedergeben können und noch dazu wenig vom koranischen Inhalt Ahnung haben, bestimmt der Koran mit seinen Weisungen im Großen und Ganzen den Alltag eines Muslimen. Vom reichen Inhalt des Korans sollen 3 Themenbereiche in Lesungen vorgestellt werden. 1. Gott und Mensch. 2. Glaube und Alltag. 3. Der Koran und die Andersgläubigen. Jeder Teil beginnt und endet mit arabischen Koranrezitationen. Sie werden vorgetragen von Sheikh Muhammad Ayub ben Muhammad Yusuf, dem Vorbeter in der Moschee des Propheten in Medina. Außerdem werden Meditationspausen zum Nachdenken und Wirkenlassen eingebaut. Meditationen, die mit mystischem Gesang und Instrumenten begleitet sind. Zwar hat die islamische Welt keine einhellig positive Einstellung zur Musik, doch handelt es sich auch hier nicht um unterhaltende Musik, die von vielen abgelehnt wird, sondern um Sama, meditationsanregendes Hören. Wir richten uns diesbezüglich nach einem Fatwa des Großimams Mahmud Shaltut, der größten theologischen Gestalt in der islamischen Welt nach Muhammad Abdu. Shaltut hat sich mit seinem Engagement für die Durchsetzung der Reformpläne der Al-Azhar-Universität in Kairo, der großen theologischen Universität der islamischen Welt, einen bleibenden Namen geschaffen. Am Ende einer ausführlichen Auseinandersetzung mit dieser Problematik kommt er zu dem Ergebnis, dass die Musik als eine ästhetische Erscheinung durchaus zulässig sei. Das Verbot richtet sich in den islamischen Quellen lediglich auf die unzulässigen Begleiterscheinungen beim Musizieren, zum Beispiel genussvoller Alkoholkonsum, unzulässige Amüsements und so weiter. Was Sama, die meditationsanregenden Gesänge und Musik betrifft, so zitiert Shaltut einen früheren Großscheich von der Al-Azhar aus dem vergangenen Jahrhundert namens Hassan al-Abdar. Dieser Scheich sagt, wer von herzbewegenden Gedichten durch die Sprache der Saiten am Ufer des Flusses unter dem Schatten der Bäume nicht ergriffen wird, diese unkultivierte Natur ist ein Esel. Die Meditationsmusik wird gespielt von dem türkischen Psychotherapeuten und Sufi-Meister Dr. Oruç Güvenç, der neben der Bambusflöte Ney auch asiatische Saiteninstrumente beherrscht und diese alle von Fall zu Fall erfolgreich in der Heiltherapie anwendet. Sein Erfolg beschränkt sich nicht nur auf die Türkei. Der Westen profitiert ebenso von seiner neuartigen Methode. Besonders erfolgreich ist er in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Spanien, aber auch in einigen Ländern Amerikas.